Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
Mit neuen Predigtserien ist das immer so eine Sache. Auf manche freut man sich so okay, bei manchen denkt man, echt jetzt? Und bei anderen ist so richtig, wann geht's endlich los? Die gehört für mich zur dritten Kategorie. Und ich habe aber jetzt am Eingang so einen Downer erlebt, weil jemand zu mir gesagt hat, hey, Josef, voll großartiges Leben, ich habe diese Woche erst so eine Predigt-Trilogie zu Josef durchgehört. Und ich dachte so, den scheint noch jemand interessant zu finden und zu mögen, was die Messlatte für die Predigtserie jetzt umso höher macht. Mal gucken, wo wir heute reinstarten und dann können die nächste Woche kommen und dann ja in die Höhen hochgehen. Also ich bin wirklich der Meinung, das Leben von Josef im Alten Testament, danke Katharina für den Hinweis, gehört zu den interessantesten Geschichten, die in der Bibel berichtet werden. Und zu denen, aus denen man unglaublich viel lernen kann, über das, was man richtig machen kann und auch über das, was man nicht falsch machen sollte. So dass das in der jüdischen Tradition auch immer das Leben von Josef genommen wurde, um jungen Menschen Lebensschule zu geben. So. Ja. Aber ich möchte mit euch einsteigen bei Josef mit einem kurzen, gab's den Kerl überhaupt? Also ist ja ganz früh im ersten Buch Mose, ist die Geschichte auch ganz ausführlich wie über sonst irgendjemand von den ersten Personen da. Aber ist das einfach nur ein Mythos, eine Saga, von der man was lernen kann, wie von Nibelungen oder sonst irgendwas? Oder könnte an dem was dran gewesen sein, ist das am Ende eine historische Person? Und da habe ich so ein bisschen die Woche gegoogelt und recherchiert, Archäologie ist das große Thema, und habe verrückte Sachen entdeckt. Und zwar das erste ist, in Ägypten, einer Region, die in der Bibel Goshen genannt wird, da streiten sich Forscher, wo das genau ist. Es gibt verschiedene Meinungen, wie das immer so ist, wenn über Dinge geforscht wird. Aber die haben in Goshen ein Fundament gefunden. Also Goshen, da sind über die Jahrhunderte zig Kulturen gewesen und da ist das so ein Eldorado für Archäologen. Ja? Und Der erste Fund war so die Grundmauer eines Palastes, wurde ausgegraben und gemacht und getan. Und dann gibt's ja immer so Freaks oder Profis oder wie man das nennen möchte. Die haben rekonstruiert, wie das Ding ausgesehen haben könnte. Und dann gemeint, das ist schon ein richtiger Palast für damalige Verhältnisse. Steglitz eher ein Einfamilienhaus, aber ja. Und eine Riesenentdeckung, so ein Palast, der aber von dem, was man daraus erkannt hat, keinem Pharao gehört hat, sondern irgendeinem Nicht-Pharao. Und interessant, 12 Gräber auf dem Gelände mit drauf. Wobei ein Grab, wie man sieht das in der Rekonstruktion, ganz oben in Mitte hinter der Palme, seht ihr das? So eine Mini-Pyramide, ein Grab in der Pyramidenform. Und jetzt habe ich gelernt, dass Gräber in Pyramidenform Pharaonen vorbehalten waren. Also, was ist das für ein Grundstück? Palast, der keinem Pharao gehört, 12 Gräber drauf, aber eines wohl in Pyramidenform. Das heißt, es muss jemand ganz besonders gewesen sein. Und dann hat man da weiter ausgegraben, dieses Pyramidengrab, und hat da drin entdeckt eine zerbrochene Büste, Statue mit gelb bemalter Haut. Und jetzt haben die wieder rausgefunden, gelb bemalte Haut symbolisiert Ausländer. Also kein Ägypter. Das heißt, wer wurde da begraben, der Ausländer war, unglaublich mächtig geworden sein muss, kein Pharao war, aber trotzdem so ein pharaonmäßiges Grab bekommen hat. Und dann geht's weiter. Man sieht das jetzt hier nur so halb gut rechts. Das, was er trug, war so mehrfarbiges Gewand, mehrfarbige Kleidung. Jetzt denkt ihr, geframed mit Josef, das ist bestimmt das bunte Kleid, das er damals von seinem Papa gekriegt hat. Nee, das wäre ein bisschen zu weit gegriffen, aber das war wohl so mehrfarbig zu tragen, war in Ägypten nicht Mode damals, nicht üblich, sondern auch wieder ein Hinweis auf Ausländer, Migrant. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Archäologen dann wohl ernsthaft zu erwägen, ob das nicht wirklich das Grab dieses Josef sein könnte, der im Alten Testament, von dem da berichtet wird. Genau, und dann geht das weiter, dass die noch wohl rausgefunden haben, dass das die Büste rotes Haar hat. Ich erkenne das nicht, aber wenn die das sagen, ja. Und rotes Haar wohl so ein Marker für Hebräer war. Ja, genau. Und so, da gibt's dann steigen die sich ja in Details rein, wo ich mir denke, so, echt jetzt. Aber gut. Noch eine interessante Sache war, das Grab war leer. Also keine Leiche drin. Das sagte ich, ja logisch, wenn da Grabräumer drin waren, die räumen das ja aus. Ja, aber wohl ist das so, dass häufig, also wenn Gräber ausgeraubt wurden so die letzten 200, 300 Jahre, dass die gerade die Leichen drin gelassen haben, aus irgendwie gearteter Angst, dass wenn sie den Leichnam klauen, dass der dann sie verfolgen, verfluchen, ver irgendwas könnte. Das heißt, die haben alles mitgenommen, aber die Biomasse drin gelassen. Ich meine, ist auch, was willst du mit der Biomasse, die wegschleppen und dann nehmen lieber Goldkelche. Lässt sich besser verkaufen, habe ich gehört. Aber in dem Grab war eben die Leiche raus, was ungewöhnlich war. Aber Bibelleser, 1. Buch Mose, wissen, dass Josef seine Familie drum bat, dass wenn sie aus Ägypten wieder wegziehen, dass sie seine Gebeine mitnehmen in das Land der Verheißung. Könnte es also sein, dass dieses Grab, das Forscher da gefunden haben, wirklich das Grab von Josef ist? Um ehrlich zu sein, ich kann es euch nicht sagen. Ich fand es aber mega interessant, da diese Woche ein bisschen reinzustören und rauszukriegen und dachte, hey, ich finde, das sind immerhin starke Indizien, dass das, was uns im 1. Buch Mose berichtet ist, dieses Leben von diesem Josef, dass es nicht nur reine Fiktion ist, sondern es gute Indizien gibt, dass es sich um eine historische Person handelt. Genau. So, habe ich euch ein bisschen mit Nerdwissen Lust gemacht auf Josef? Wie auch immer, seid höflich und leise. Wir fangen an. Und so, und jetzt ist das ja, Josef ist der Mann, über den im 1. Buch Mose am meisten Text drin ist, also mehr als Adam und Eva, Abraham, wen es da noch so alles gibt. Wo fängt man an, wenn man so ein langes Leben zusammenfasst? Der wurde einer der mächtigsten, der zweitmächtigste Mann der damaligen Welt. Und das, obwohl er als Nomadenkind in die Sklaverei verkauft wurde. Wie kann das passieren? Und wo fängt man bei so einem Leben an? Am Karriereende? Am Anfang? Ich dachte mir, lass uns mal ein bisschen sein Familienumfeld angucken. Weil wenn man jemanden kennenlernen will, dann ist es immer gut, was über ihn zu erfahren. Also wir machen das manchmal beim Abendessen, dass wir unseren Kindern so Stories aus unserer Kindheit und Jugend erzählen. So, was die Dinge waren, die wir so angestellt haben als Teenager oder was mein Papa samstagmorgens immer dann gesagt hat, oh Dirk, wer freitagabends feiern kann, der kann auch samstagmorgens aufstehen und arbeiten und so, ja, und wo unsere Lieblingsplätze waren, warum wir stundenlang gefahren sind, als wir frisch verliebt waren, um uns zu sehen und so weiter. Warum erzählen wir ihnen das? Weil ich glaube, je mehr sie über das wissen, was uns als Kinder, Jugendliche bewegt hat, was wir erlebt haben, umso besser können sie verstehen, wer wir sind und warum ihre Eltern so ticken, wie sie ticken. Zum Guten und zum Anstrengenden. Und manchmal ist es auch einfach lustig und sie lachen uns kräftig aus. Aber ich glaube, wenn man jemanden kennenlernen will, ist es gut, seine Vergangenheit kennenzulernen. Und so machen wir das mit Josef jetzt auch und wir starten mit seinem Papa. Jakob, einer der Erzväter. Und wer war Jakob? Jakob war, wenn er den Raum entlang kam, er hinkte immer. Der lief schwer, sein Gang war mühselig, war eher schmächtig, kleiner Körperbau, aber kräftig. Ein hart arbeitender Kerl über die Jahrzehnte geworden. Aber nicht nur hart arbeitend, sondern der war auch clever. Der wusste, sich zu helfen und wie man Dinge einfädeln muss. Der hatte einen Sinn für gute Geschäfte und hat so über die Jahrzehnte ein echt gutes Vermögen aufgebaut. Er war wohlhabend, man könnte fast sagen reich geworden. Jakob hatte zwei Ehefrauen, zwei Dienerinnen, manche würden sagen Nebenfrauen, wie auch immer. Unterm Strich, Jakob hatte vier Frauen. Wie auch immer, genau, in 7 Jahren hat er 12 Kinder gezeugt mit 4 Frauen. Mein Tipp an der Stelle wäre, mach's nicht, auch wenn es in der Bibel steht. Ich habe euch mal so eine Familienaufstellung mitgebracht, das ist so, genau, links oben seht ihr Jakob, 4 Frauen und dann unterm Strich 12 Söhne, eine Tochter. Das ist echt viel Familie und führt auch zu einer wirklich verkorksten Familie, zu einer Familie, in der es viel Platz gab für Neid, für Frust, für Streit. Und trotzdem blieb Gott Jakob treu. Stand zu seiner Verheißung, die er Jakob gegeben hat. Und so ist, wir steigen ein, als Jakob 4 Frauen hat und 10 Söhne, eine Tochter. Und dann kommt Josef zur Welt als 12. Kind, als erstes Kind von Jakobs Lieblingsfrau. Und sie mussten in den nächsten Jahren öfter umziehen. Und mit eines der Gründe war, dass Jakob, so hart arbeitend er war, so clever er war, wenn es um Familie ging, tendenziell passiv war. Sich nicht eingemischt hat, Dinge hat laufen lassen. Der war so ein Vermeider. Ja? Also Beispiel, als Josef ein kleiner Junge war, ist passiert, dass die eine Tochter, die es in der Familie gab, die ging in die Nachbarstadt, um da Freundinnen zu treffen und wurde vergewaltigt. Und die Familie von Jakob weiß, wer es gemacht hat, weiß, wo die sind. Und was macht Jakob? Nix. Also der macht nichts, außer versuchen, Frieden zu schließen mit denen, die seine Tochter vergewaltigt haben. Ich dachte, also 1. Mose 34, wer es heute Mittag nachlesen will, das ist unglaublich, dass er so ein Vermeider ist, dass ihm wichtiger ist, komm hier, wir kriegen das irgendwie unter den Teppich gekehrt oder so, wo es ganz klar seine Aufgabe gewesen wäre, da was zu tun, das nicht einfach nur unter den Teppich zu kehren. Und dieses passive Verhalten von Jakob hat zur Auswirkung, dass seine Söhne das natürlich auch mitgekriegt haben und das nicht aushalten. Und dann gehen sie in die Nachbarstadt, wo diese Männer ihre Schwester vergewaltigt haben und ermorden alle Männer, die sie dort finden. Mit einer List, das ist auch eine interessante Story, was Hinterhältigkeit und Intrigen angeht. Mittagslektüre, 1. Mose 34. Und das gehört mit zu Josefs frühesten Erinnerungen vermutlich. Dass seine große Schwester weinend zu Hause sitzt und seine älteren Brüder kommen blutverschmiert nach Hause und er vermutlich als 7-Jähriger gar nicht checkt, was da alles passiert ist. Was es zur Folge hat, ist, im Nachbarort findet ein Massenbegräbnis statt von dem, was die Brüder gemacht haben und Familie Jakob muss halt mal wieder umziehen. Und so ist es, 1. Mose 35, sie sind wieder auf Wanderung, das ist auch für Nomaden nicht ganz ungewöhnlich, aber sie packen alles gut zusammen, Zelte abbauen und gehen los. Und die Gruppe ist unterwegs, man ist still, müde von einem langen Wandertag. Und was sie über die Jahre, glaube ich, gelernt haben, ist, je weniger wir reden, umso weniger streiten wir. Von daher, lass doch einfach, komm, ist halt wie es ist, lass uns laufen. Und so trottet die Karawane durch den Tag, bis eine der Frauen die Stille durchbricht und schreit. Und sagt, ich kann nicht weiter. Und alle wissen, okay, Zelte aufbauen, Pause, Kamele abladen, macht Wasser, macht Feuer, holt Handtücher. Heute Rahel, die Mutter von Josef, war schwanger und es war Zeit, das Kind zu bekommen. Dieses Kind, mit dem sie gar nicht gerechnet hat. Sie, die über Jahre keine Kinder kriegen konnte. Dann kam Josef total überraschend und plötzlich war sie nochmal ein zweites Mal schwanger geworden. Ein Riesengeschenk und Jakob freut sich, dass da ein zweites Kind unterwegs ist und sie bauen dieses Zelt auf, den Zeltplatz und sie wissen, hey, heute Abend werden wir feiern. Egal, was die letzten Tage und Wochen war, wir werden feiern, weil unsere Familie wird größer. Und dann lese ich euch vor, 1. Mose 35, Vers 17. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu, nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Benoni, Schmerzenskind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin, Glückskind. Da waren es nur noch 3 Mütter, 12 Kinder, 13 Kinder. Nein, das nicht bagatellisieren, das ist die zweite krasse Erinnerung, die Josef als 7-8-Jähriger hat, dass sie da unterwegs sind und seine Mutter stirbt. Da irgendwo in der hügeligen Gegend von Bethlehem, in der heißen Sonne, das Grab, sein Papa weint, weil seine Lieblingsfrau gestorben ist. Irgendwo von ferne unterbricht das Gebet, das gesprochen wird, ein Baby schreien und Josef denkt sich, was geht hier ab? Warum meine Mama? Was ist das für ein Geschrei? Was soll das? Und das Ding ist ja, dass Josef an dem Tag nicht nur seine Mama verloren hat, sondern er in diese ganze Familie nicht übermäßig eingebunden war. Die 10 älteren Brüder, die wollten mit ihm nie besonders viel zu tun haben, weil er irgendwie anders war. Und das heißt, ich kann mir vorstellen, der Tag hat sich für Josef wie der absolute Zusammenbruch der Welt angefühlt. So, Das ist immer gut, wenn man in eine Predigtserie positiv einsteigt, ne? Gute Nachrichten. Oh, wir könnten jetzt noch ganz viele Anekdoten bringen, wie sich das gezeigt hat, dass Jakob so passiv war und nicht seine Verantwortung übernommen hat. Ein Kapitel später, Ruben, der älteste Sohn, lernt von seinem Vater, dass man manchmal einfach Dinge machen muss, ja, und findet seine Stiefmutter total nett und schläft mit ihr. Und Jakob bekommt das mit. Also das ist wie in der schlechten Soap, was da passiert. Also in der schlechtesten, ja. Und was macht Jakob da wieder? Nichts. Wieder unter den Teppich kehren. Und was das auslöst, ist, also ich hab die Predigt heute dysfunktionale Familie genannt. Mir ist kein besserer Begriff eingefallen, weil es einfach nur kaputt ist. Diese Familie, in der Josef aufwächst. Und ganz viel, glaube ich, geprägt durch das, dass Jakob an diesen Stellen es einfach laufen lässt. Meine Ermutigung ist, an dem Punkt, an mich und an dich, wo du Dinge bemerkst, die schief laufen in deiner Familie, Väter, die ihr heute hier seid, Mütter, die ihr hier seid, aber genauso auch in Teams hier in der Gemeinde oder auf Arbeit oder im Umfeld, es nicht unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, da, wo wir Verantwortung bekommen haben, haben wir auch die Verantwortung bekommen, Dinge anzusprechen. Und Leute ticken unterschiedlich, manchen fällt das leichter, manchen fällt das schwerer. Ich finde das herausfordernd. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass es wichtig ist und dass es unsere Verantwortung ist. Und dass, wo wir es nicht machen, die Folgen viel schlimmer sind. Familie von Jakob. Okay, wie geht's weiter? Also, dann kommen wir, 1. Mose 37, Vers 2. Vers 1. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac als Fremder gelebt hatte. Also die werden dann irgendwann sesshaft und in einer schönen Gegend rund um Bethlehem, hügelig, mit Schafherden und allem. Ich glaube, eine wirklich gute Gegend, um eigentlich als Teenager aufzuwachsen, so als Josef. Ja? Und dann 1. Mose 37, Vers 2. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegeherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Billa und Silpa. Das war so Teenager, viel draußen, passabler Job, glaube ich. Nicht legendär, ja, so. Und dann, Achtung, wie geht's weiter? Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Echt jetzt? Josef war eine Petze. Also wisst ihr, da kommt, die haben da die ganzen Schafherden und dann kommt der Papa so vorbei auf der Herde und sagt, na Jungs, wie läuft's so mit den Herden, den Schafen? Und die älteren Söhne, voll gut, hier Geburtenquote stimmt, ja, Resilienz der Schafe gut, Nahrung läuft, Wasser, wir haben das gefunden, hey, alles easy. Und der Papa freut sich und so, bis so von weiter hinten so eine im Stimmbruch befindliche jungen Halbmännerstimme kommt, Papa, aber ich habe gesehen, die haben da in den Zelten Frauen mit reingenommen und ein Schaf geschlachtet. Und übrigens hinten, Tal links rein, die bauen da so komische Pflanzen an, die riechen so süßlich. Ich weiß ja nicht, das war eine Petze. Und bis zu der Stelle denke ich, echt jetzt? Und das soll einer der Helden des Alten Testaments werden, ein Sympathieträger, mit dem man Jugendlichen in Israel vermitteln möchte, wie man sich als junger Mann verhält, als junger Mensch. Petze? Vers 3a. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Die Petze war nicht nur eine Petze, sondern es war auch noch die Lieblingspetze vom Papa. Lieblingspetze vom Papa, das ist ja Alliteration. Und das mag alles nachvollziehbar sein, wenn man das liest, weil Josef der erste Sohn von Jakobs Lieblingsfrau war. Ja, und weil er ihn im hohen Alter bekommen hat. Am Alter werden Männer milder und was weiß ich was und so. Das können alles Erklärungen sein für Jakobs Verhalten, aber sie sind keine Entschuldigung. Und das ist eines der Punkte. Was auch immer in unserem Leben passiert ist, was auch immer wir getan haben, was dazu geführt hat, wer wir heute als Familie sind, es mag eine Erklärung sein, aber nie eine Entschuldigung. Es ist, ich würde sagen, Sünde, was Jakob macht, dass er ein Lieblingskind hat. dass er ihn bevorzugt und die anderen hinten anstellt. Das ist so, wie wenn ich nach Hause kommen würde, jeden Mittwoch und hier von der Eisdiele Eis mit nach Hause bringen, ja, so einen schönen Bottich und jedes Mal sagt, hey, Josia, Eis für dich. Und dann kommt Juli und sagt, wieso für dich Eis? Elia, wieso für dich Eis? Kein Mensch würde das machen. Also das ist ja auch dieses, wir bevorzugen als Eltern ja keine Kinder mit Absicht. Und trotzdem kann es passieren, weil irgendwie es mit einem leichter zu connecten ist als mit dem anderen. Weil ein Kind sich leichter in die Familie einfügt als ein anderes. Jetzt mal so Elterntalk ganz kurz. Macht das nicht. Lasst uns da bewusst sein, und das ist richtig Arbeit, dass wir unsere Kinder gleich behandeln. Natürlich, jedes Kind ist anders, deswegen braucht jedes Kind eine andere Behandlung. Aber dass keines bevorzugt wird. Kinder sind unterschiedlich, aber wir lieben sie gleich. Bitte. Weil die Folgen, die daraus wachsen, wenn wir das nicht machen, bei Jakob und Josef sieht man, es ist nicht nur, dass die anderen benachteiligt werden, Jakob schadet Josef selbst am meisten damit. Vers 37, Kapitel 37, Vers 3. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Und da können wir jetzt viel Nerdwissen zu diesem Mantel machen. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von dem. Nein, nicht von dem damals. Aber das Grundding ist, das ist nicht nur einfach eine schicke Mode gewesen. Ich glaube, das war denen egal, sondern so ein langes Gewand. Damals war heiß und die haben körperlich gearbeitet. Das heißt, man hat nochmal kurz getragen, ja, damit man anpacken kann. Und dieses lange Gewand bis runter, bis über die Handgelenke drüber, hat ganz klar gesagt, der Typ arbeitet nicht körperlich. Also, was Jakob damit allen drumherum, den Geschwistern, den Eltern, den Bediensteten gesagt hat, ist, Josef muss nicht körperlich arbeiten. Das, was ihr machen müsst, das, was euer Beitrag ist, um Teil der Familie zu sein, Josef ist was Besseres. Und er framed ihn als den Prinzen, als den Stammhalter, als den Bevorzugten. Dumm. Richtig, richtig dumm, Jakob. Weil die Folge ist, Vers 4, natürlich merken Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb, Josef, und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Jakob kehrt Konflikte unter den Teppich, macht kein Geheimnis aus seinem Liebling und fördert damit eine ungesunde Familienkultur, in der das Drama schon am Horizont erscheint. Das werden wir uns die nächste Woche angucken, was daraus wird und wie aus so einer kaputten Familie ein unglaublich großartiger Mann heranwächst. Durch Höhen, durch Tiefen, mit Kämpfen, mit Siegen. Meine Nachricht für heute ist, wenn du vielleicht in einer subperfekten Familie aufgewachsen bist, wenn du Teil von einer subperfekten Familie bist, es gibt Hoffnung. Eine der kaputtesten Familien der Geschichte hat einen der großartigsten Männer der Geschichte hervorgebracht. Und einer der Schlüsselfaktoren daran ist, dass Gott sich treu zu ihm gestellt hat. Josef musste viel durchmachen. Josef musste hart arbeiten. Gar kein Thema. Der musste auch Lektionen lernen. Der hat auch Fehler gemacht en masse. Aber der Schlüssel ist, am Ende wird Josef sagen können zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir, aber Gott gedachte es gut mit mir. Und das ist das, was sich durchgesetzt hat im Leben von Josef. Dass Gott es gut mit ihm gemeint hat. Und das ist mein Wunsch für diese Predigtserie, für diesen Sonntag, für diese Woche, dass wir einen Blick drauf richten, wo laufen Dinge nicht gut. In der Familie, zu der du gehörst, vielleicht auch in deinem Team hier in der JKB oder auf Arbeit, aber dass wir nicht dabei stehen bleiben, dass wir die Dinge ansprechen, wo es unsere Verantwortung ist, aber dann vor allem, dass wir uns auf die Zusage stellen von Gott, dass er es gut mit uns meint. Und das ist, warum wir heute auch Abendmahl miteinander feiern möchten oder jetzt miteinander feiern werden, weil wir uns auf diese Zusage stellen. Josefs Leben ist ein bisschen wie so eine schlechte Netflix-Serie mit einem Happy End. Und ich lese euch jetzt einfach aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Korintherbrief vor. Ihr dürft gerne nach vorn kommen. Also ihr alle gleich, aber Johannes und die Band jetzt schon. Ich möchte euch vorlesen, was Paulus uns berichtet hat über das, was das Abendmahl ist und wie es mit Jesus verbunden ist und warum es die Grundlage, warum wir es feiern und es uns daran erinnert, dass wir vertrauen können auf den Gott der Bibel. und unser Leben auf ihn bauen können. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es.
Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.